Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Im Jahr 1923, also vor genau 100 Jahren, wurde in Deutschland eine Kampagne zur Einführung des Muttertags gestartet. Und zwar tatsächlich durch den Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber. Bis heute ist der Muttertag, der heute von vielen begangen wird, für Floristen der umsatzstärkste Tag des Jahres. Tatsächlich gehen aber die Ursprünge des Muttertags weiter zurück und sie sind nicht kommerzieller Natur. Der Muttertag ist im frühen 20. Jahrhundert in der britischen und US-amerikanischen Frauenrechtsbewegung entstanden. Und dort wurde die Einführung eines Muttertags deshalb gefordert, weil man Räume und Möglichkeiten schaffen wollte, um Frauen, Müttern, Möglichkeiten zur politischen und gesellschaftlichen Diskussion zu schaffen. Zu den führenden Initiativen gehörte damals die Gruppe Peace and Motherhood, also Frieden und Mutterschaft, denen es darum ging, dass sie ihre Söhne nicht mehr in den Krieg schicken müssen sollten. Genau. Und wenn man noch weiter zurückblickt in die Geschichte, dann stößt man auf diverse Kulte und Religionen, in denen Mutterschaft vergöttlicht gefeiert wird, weil sie Leben spendet und ernährt. Zum Beispiel der Kult um Rhea im antiken Griechenland. Der Muttertag, damals wie heute, bei aller Kommerzialisierung, bei allem Kitsch, ein Tag, der eine wichtige Beziehung feiert. Eine besonders intensive und eine, ohne die es kaum geht im Leben. Als es anfing, dass Menschen in meinem Bekanntenkreis Kinder bekamen, da musste ich erst einmal lernen, dass viele meiner Freundinnen jetzt keine Blicke mehr für mich übrig hatten. Denn immer wenn ich sie traf, dann folgten ihre Augen wie magnetisch ihren krabbelnden und watschelnden Kindern. Sich unterhalten über Bücher, über die Uni, über die Liebe, so wie wir das früher gemacht hatten in Cafés und auf den Balkonen unserer Studenten-WG, das ging nicht mehr. Denn ihre Aufmerksamkeit, die gehörte nun ganz allein den kleinen Wesen, für die sie verantwortlich waren. Diese aufmerksamen Blicke der Eltern, die sind nicht nur wichtig, um Kinder vor Unfällen zu schützen, sondern psychologische Forschung zeigt, dass Babys so ab dem 4. Lebensmonat Kontrolle über den eigenen Blick gewinnen. Und von da an suchen sie ganz intensiv den Blickkontakt mit den Eltern. Sie brauchen es, dass die Eltern ihren Blick halten und erwidern. Und in diesem Blickkontakt zwischen Eltern und ihren Kindern, da werden Gefühle gespiegelt und Reaktionen auf das eigene Tun gezeigt. Auf diese Weise lernen Kinder im Blickkontakt mit den Eltern sich selbst kennen. Der Psychoanalytiker Daniel Stern hat sich jahrzehntelang genau mit sowas beschäftigt und erforscht, wie sich Babys verhalten, durch ganz viel Beobachtung und durch Verhaltensexperimente. Dabei sind ganz viele seriöse Studien entstanden, aber auch das sogenannte Tagebuch eines Babys. Das ist ein Buch, in dem Stern versucht, auf Basis seiner Forschung in poetischer Weise zum Ausdruck zu bringen, wie Babys die Welt wahrnehmen. Ich lese Ihnen ein Stück daraus vor, in dem Stern beschreibt, wie es sich möglicherweise für ein Baby anfühlen könnte, in das Gesicht der Mutter zu schauen, wenn die ein wenig abwesend ist. Ich tauche ein in die Welt ihres Gesichtes. Seine Umrisse sind der Himmel, die Wolken und das Wasser. Ihre Lebendigkeit und ihr Schwung sind die Luft und das Licht. Meist ist es ein Aufruhr von Licht und Luft. Heute aber ist hier alles bewegungslos und trübe. Weder regen sich die gebogenen Linien in ihrem Gesicht, noch seine runden Wölbungen. Ist sie fort? Wo ist sie hingegangen? Ich habe Angst. Langsam kriecht ihre Gleichgültigkeit auch in mich hinein. Ich Ich suche in ihrem Gesicht nach etwas Lebendigem, zu dem ich Zuflucht nehmen kann. Jetzt habe ich es gefunden. Es sind ihre Augen. Ihre ganze Lebendigkeit ist dort konzentriert. Die Augen ziehen mich tiefer und tiefer in eine weit entfernte Welt hinein. Ich schaue hinab in die Tiefe und spüre dort die kraftvolle Strömung ihrer unsichtbaren Energie. Ich rufe sie zurück. Ich will unbedingt wieder ihr Gesicht sehen, mit seinem lebendigen Ausdruck. Allmählich kehrt das Leben in ihr Gesicht zurück. Meer und Wolken haben sich verwandelt. Ihre Oberfläche schimmert gleißend hell. Neue Räume öffnen sich nun. Bögen erheben sich und schweben. Flächen und Formen beginnen langsam zu tanzen. Ihr Gesicht wird zu einer leichten Brise, die mich fächelnd berührt und mich liebkost und beflügelt. Man mag von diesen Fantasien über Kleinkindbeobachtung halten, was man will. Man wird kaum bezweifeln können, wie intensiv und wichtig die ersten Blicke sind, denen ein Kind begegnet. Ob und wie Mütter, wie Eltern ein Kind anschauen, das prägt das ganze Leben und die ganze Person. Und das, obwohl sich ja niemand mehr daran erinnert, wie die Eltern geschaut haben, wenn man erst einmal erwachsen ist. Blicke bewirken eine Menge, nicht nur in der frühen Kindheit. Blicke zwischen Kindern und Eltern, aber auch Blicke zwischen Menschen, die sich gut leiden können. Manchmal sogar zwischen Fremden. Mit Blicken verständigen wir uns, gerade wenn wir uns gut kennen, teilen kleine Geheimnisse, schmunzeln gemeinsam über unausgesprochene Gedanken. In Blicken teilen wir vieles, was sich in Worten gar nicht ausdrücken lässt. Es sind oft Momente der besonderen Nähe und Verdichtung. Und das löst tiefe Gefühle aus. Ein verständnisvoller Blick, ein strahlender Blick, manchmal auch ein strafender Blick. Die Blicke, die uns treffen, die prägen unser Leben. Und sie verändern uns ein ganzes Leben lang. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich anschaut. Der biblische Vers für dieses Jahr wird von einer werdenden Mutter gesprochen. Von Hagar, Sarahs Magd, die Abrahams erstes Kind zur Welt bringt. Als sie ihn spricht, da ist ihr ganzes Leben schon bestimmt von ihrer neuen Rolle und ihrer neuen Funktion als Mutter. Ihre Blicke sind nicht mehr frei. Sie wandern noch zu ihrem wachsenden Bauch und bald werden sie dem kleinen Ismael folgen. Hagar wird ihr Leben nach seinem Wohl ausrichten, wie es so viele Eltern tun. Und während sie mit dem Hinterherblicken beschäftigt sind, stellt sich die Frage, wer schaut eigentlich nach ihnen? Wer schaut nach mir? Gerade wenn es nicht so gut läuft. Hagar macht in einer Situation, die sich für sie zu Recht verzweifelt und auswegslos anfühlt, die Erfahrung, dass sie neuen Mut gewinnt. Dass sie plötzlich wieder aufstehen kann und ihren steinigen Weg weitergeht. Und diese Erfahrung, die sie macht, die bringt sie in diesen Satz. Du siehst mich an, Gott. Und das verändert schon alles, ohne dass da noch größere Wunder passieren müssten, von denen die Bibel ja durchaus auch zu erzählen weiß. Was zählt, ist Gottes Blick, der sich wandelt von der Abwesenheit, indem sie die Lebendigkeit und die Zuwendung wiedererkennt, so wie das Baby aus Dörns Tagebuch. Vielleicht ist Gottes Blick so ein bisschen wie der Blick einer Mutter, der man nicht erzählen muss, was los ist. Sie versteht's und sie liebt, egal was ist. Wie man das erfahren kann, auch wenn gerade keine Himmelsboten erscheinen? Ich glaube, Gottes Liebe begegnet uns in der Liebe, die die Gesichter ausstrahlen, die uns anschauen. In der Schönheit, die wir um uns herum erkennen können, gerade an so schönen Tagen wie heute, und in allen Momenten, in denen wir neues Leben und neue Kraft entdecken. Und ganz besonders in den Momenten, in denen wir Gottes Blick suchen, im Gebet und im Tun des Dienstes an den anderen. Dazu bewahre und behüte uns der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft. Amen.